Herzlich willkommen. Schön, dass ihr gekommen seid. Die meisten kennen mich, ich bin der Silvio Rodriguez. Ich habe das Projekt From Heaven ins Leben gerufen. Und heute starten wir zum ersten Mal Deep Dive, ein Live-Podcast aus dem From Heaven in Bad Ragaz. Ist eine Idee, die Reto und ich kreiert haben, mit dem Hintergrund, dass man möchte mit Leuten zusammensitzen, die tiefe Geschichten haben, die bewegt sind, die inspiriert haben, die etwas erlebt haben und sich Zeit nehmen, um zu fragen, wieso, was ist der Hintergrund, was ist die Inspiration gewesen. Ganz schön sind wir heute hier. Es wird aufgezeichnet. Wir versuchen, wenn alles klappt, das auf der online auszustrahlen und auf Social Media. Darum würde ich euch bitten, während der Aufzeichnung nicht zu reden. Ihr habt darum auch kein Besteck bekommen. Ihr habt alle QR-Codes auf dem Tisch. Ihr könnt mit dem Handy bestellen. Ihr könnt Getränke bekommen. Ihr kriegt noch zu essen, wenn ihr noch etwas Lust habt. Wird alles gebracht während der Aufzeichnung. Nach der Aufzeichnung gibt es dann den Dessert. Ja, und dann kann man wieder miteinander reden und das Ganze verarbeiten und ja, besprechen. Und jetzt möchte ich gerne nicht länger langweilig tun und begrüße den Reto, der mir das Ganze aufgebaut hat. Danke vielmals, Reto. Und den Marco Riemen, der den Mut hat, das erste Mal hierher zu kommen.
Hallo miteinander. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Hallo. Ja, das ist der erste Live-Podcast hier von From Heaven mit Persönlichkeiten. Ehrlich, authentisch, ungefiltert und immer mit sehr viel Respekt. Ich freue mich sehr, dass ich uns heute Gast vorstellen darf. Vorstellen muss man dich eigentlich nicht mehr, oder? Du bist eine sehr bekannte Persönlichkeit, ein Comedian, den man kennt. Nichtsdestotrotz, ein paar Zahlen zu dir. Du bist 45 Jahre bereits im Geschäft. 1983, ich weiß nicht, alle schon auf der Welt waren damals, auf der Bühne gestanden, 5-mal Privalo, das ist die grösste Auszahlung, die man haben kann in der Comedy-Szene. Und der Comedy-Musical «Keep Cool» hat 500.000 Menschen gesehen. Live, keine Klicks, keine Streams, die haben tatsächlich ein Ticket gekauft und sind gekommen.
Ja.
Hangover, 170.000 und ja, unglaubliche Karriere, schön bist du da.
Merci vielmals, bin gerne da.
Ja, Emotionen sind wichtig, Marco. Was ist das emotionale Highlight diese Woche?
Diese Woche? Oh. Also eines meiner grössten Highlights diese Woche war eigentlich, dass wir vor 2 Tagen sehr friedlich als Familie mal zu Nacht gegessen haben. Weil meine Frau ist in der Menopause, meine Tochter ist in der Pubertät, ich bin auch im Umbruch und der Kleine ist am Fischen. Und das hat zur Folge gehabt, dass man natürlich immer mit anderen Emotionen zusammenkommt. Für uns ist das Abendessen sehr wichtig, weil dort auch debattiert wird, geredet wird und wir hatten einen sehr friedlichen Abend miteinander.
Jetzt würdest du sagen, dass das wirklich dein emotionales Highlight war? Das, was dich so richtig so... Wow.
Mal.
Tatsächlich?
Ja, weil im Kreis der Familie einen schönen Abend zu verbringen, ist eigentlich immer etwas ganz Tolles. Weil, wie gesagt, bei uns ist immer sehr viel los. Die Kinder gehen in die Schule. Meine Frau ist mit meinen Geschäften unterwegs und beschäftigt. Und ich bin dann halt sonst immer am Umsiechen. Und wenn man so miteinander mal in aller Ruhe zusammensitzen und zu Abend essen und sich austauschen und fragen, wer ist wo, auch emotional. Und das eigentlich ja, über 2-3 Stunden passiert, dass man am 10:30 sagt, ich glaube, jetzt gehen wir ins Bett. Das ist schon etwas ganz Tolles. Und von dem her genieße ich die Familie
sehr. Wenn man Familie hat, ist man sehr bescheiden, merke ich. Ich habe es ganz anders erlebt. Ich habe 2 Tage lang Sommertalks gemacht in einem wunderschönen Hotel am Klöntal, am Klöntaler See, da kommt so richtig in den Flow rein. Und dann gestern Abend nach 2 Tagen, der letzte Talk mit der Lea Wildhaber, das ist eine lokale Sängerin hier, packt sie Gitarren aus und spielt noch einen Song. Dann habe ich richtig gemerkt, im Hier und Jetzt. Das passiert einfach einmal im Leben. Und dann hat richtig so richtig die Hörli aufgestellt. Das sind so die ganz, ganz coolen Momente. Das nehmen wir jetzt mit für heute. Aber es ist ein anderer Aspekt von Emotionen, aber trotzdem lässig. Ich habe mir sehr lange überlegt, wie soll ich einsteigen in das Gespräch. Und ich würde es gerne machen mit einer Frage, die mich selber sehr beschäftigt aktuell. Immer wieder. Wir sind sehr unterwegs, du bist unterwegs, noch viel mehr als ich natürlich. Wir sind viel um Menschen herum. Wenn du Menschen begegnest, wie lange brauchst du, bis du merkst, dass es funktioniert?
Also durch das, dass ich sehr unbedarft durch die Welt durchgehe und mit offenem Sinn. Ich finde immer, es ist wahnsinnig wichtig, dass man mit offenem Sinn durch die Welt geht. Also schaut, hört, schmeckt, spürt. Fällt es mir sehr einfach, auf Menschen zuzugehen. Und wenn man den Menschen ein Lachen schenkt, auch beim Begrüßen, dann hat man eigentlich schon Menge, ja, Barrieren aufgemacht für eine Begegnung. Und von dem her ist mir nie schwer gefallen, Menschen zu begegnen, weil ich erzähle schlussendlich das, was ich ja mache, Geschichten auf der Bühne. Und das sind eben auch Begegnungen mit Menschen.
Ja.
Und von dem her brauche ich nie lang. Und wenn es nicht funktioniert, dann gebe ich den Leuten immer wieder mal eine Chance, oder auch mehr Chance natürlich, dass vielleicht dann doch noch zu einer Begegnung kann kommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer im Dialog ist, nicht nur sprachlich, sondern auch emotional. Und das fällt manchmal auch über Mimik, über Gestik an, wenn ich jemanden mit den Augen schaue und ich komme ein Lachen über, dann weisst du, okay, wir haben eine Möglichkeit miteinander können.
Aber spürst du das sofort, dass es so ehrlich ist?
Ja. Ich spüre auch ehrliche Abneigung. Also, wo haben wir den Riesen, der Hure ist auf sich. So, jetzt aber. Das merkt man auch. Ja. Aber umso wichtiger ist es eben, dass man freundlich bleibt, aber eben ehrlich freundlich. Dass man sagt, okay, der hat vielleicht ein Problem mit mir, aus welchen Gründen auch wieder, weil ich irgendwie ein Auto quer reingestellt habe oder was auch immer. Aber wenn du das auflöst mit einem guten Spruch oder mit Freundlichkeit, da taut sehr schnell das Eis. Und dann kommst du manchmal in ein Gespräch und man geht auseinander und sagt, hey, das ist eigentlich noch eine richtig nette Begegnung gewesen. Und ich glaube, wir sollten immer mit dem Anspruch auch in die Welt rausgehen, dass wir versuchen,
nett zu sein.
Nett zu sein, oder?
Mhm. Und bei dir im Leben war es auch so gewesen, mit deiner Frau, Christine, oder? Das war ein Elevator-Pitch.
Mhm.
Erzähl mal, ist das gelaufen?
Ja, also wie gesagt, ich habe meine Frau vor 23 Jahren in einem Lift kennengelernt in Melbourne. Ich war auf einer Reise, habe Tennis schauen dort, habe mich sehr darauf gefreut. Und als ich dann in Melbourne im Hyatt, im Hotel, in den Lift eingestiegen bin, ist eine junge Frau dort gestanden und hat mir gesagt, hallo, ich kenne Sie. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich hallo vom Fernsehen. Weil ich habe ja davor noch die Wochenshow und all das Zeugs gemacht. Aber sie hat mich überhaupt nicht gekannt als Schauspieler, sondern als Freund von einer Schauspielerin. Ich war mit einer Schauspielerin zusammen, noch ein Jahr voran. Und habe damals für den Otto Walkes müssen einspringen an einem Tennisturnier in Hamburg. Und
hat also einspringen, was? Also Tennis spielen?
Tennis spielen und es kalt machen.
Ja.
Da habe ich mit dem Le Conte gespielt, dem Kiefer und dem Becker. Und danach hat es so eine Art, so ein Get-Together mit den verschiedenen Spielern. Und da habe ich den Geburtstag, das war der 11. Mai, von meiner Ex-Freundin ausgerichtet. So mit Blumen und Kuchen
alles
und Happy Birthday singen. Und meine Frau liebt Geburtstag. Und dann hat sie sich so gedacht, ich bin mit so einem Double da. Und der Typ, der feiert so schönen Geburtstag, etwas, das ich auch gerne wollen habe. Und so einen will ich. Und ein Jahr später ist der eben dann halt im Lift gestanden und dann hat sie den gekannt.
Du bist im Lift eingestanden, sie hat dich gekannt. Mhm. Den Stockweg sind wir gefahren?
Siebenmal auf und runter.
Siebenmal auf und runter?
Ja,
und du bist ausgestiegen und gesagt, das ist meine Frau?
Nein, sie
ja, hat... Ja, gut, das ist schon nicht ganz, aber du hast
gewusst... Sie hat sich entschieden, dass sie schauen will, wo ist die Freundin. Und dann hat sie gemerkt, dass ich gar nicht mit der Freundin dort bin. Und am dritten Tag, der Feder ist dann ausgeschieden, wollte ich eigentlich weitergehen.
Ja.
Und dann hat sie mir immer wieder gesagt, hey, komm, bleib doch noch ein bisschen. Und ich erzähle dir Punkte Australien und so zwei, drei Destinationen. Und ich habe das alles sehr faszinierend gefunden. Und mit jedem Tag, als ich länger geblieben bin, habe ich dann plötzlich gemerkt, eigentlich gefällt mir die Frau enorm. Und in dem Moment, wo wir an einer Bar gesessen sind, ich war auch im Hyatt.
Zufälligerweise.
Ja. Habe ich ihr irgendwann mal so ein bisschen meine Geschichte erzählt. Und als ich den Satz rausgelassen habe, ich will mich aus dem Grund jetzt auch nicht mehr verlieben, habe ich dann gemerkt, ich habe mich total in sie verknallt gehabt. Und zwei Tage später sind wir dann irgendwie ein Paar gewesen, weil, das ist auch noch gut gewesen, der Rainer Schüttler ist bis ins Finale gekommen. Ich habe gesagt, okay, wenn der ins Finale kommt, hat noch im Halbfinale müssen spielen, dann gehen wir miteinander in die Disco. Ich habe eine grosse Schnorren und alles, aber wenn es darum geht, Emotionen an einer Frau gegenüber irgendwas, dann bin ich euch. Und dann habe ich gedacht, ich muss dann irgendwie in der Disco darauf warten, dass ein langsamer Tanz kommt. Und dann, wenn ich sie im Arm habe, dann spüre ich ja, ob das erwidert wird, was ich so für sie spüre. Und das ist erwidert worden und dann habe ich gewusst, also jetzt sind wir zusammen. Und dann sind wir miteinander auf die Reise gegangen. Sie hätte eigentlich, wäre heimgeflogen sonst. Dann sind wir miteinander auf die vorzogene Hochzeitsreise gegangen.
Ja.
drei Wochen lang durch Westaustralien.
Kann man etwas festhalten? Sie ist ja da, aber nicht da. Man könnte sie nicht fragen, ja. Oder? Man kann nur deine Version.
Man könnte ihr anrufen.
Man könnte ihr anrufen.
Als Joker. Genau. Oder 50-50. Oder das Publikum fragen, ob sie mir die Geschichte glauben. Nein, und dann sind wir durch Westaustralien gereist. Und in Perth haben mich dann Leute angehauen. In Melbourne ist immer alles Tennis. Und da hat es Leute gegeben, die sagen, ah, hallo, Herr Rima und so. Und selber, da hat sie mich zuerst gefragt, was machst du beruflich? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin irgendwie so Schauspieler. Aha, muss ich dich kennen? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß es nicht. Dann hat sie einen Freund angerufen und ihn gefragt, du kennst den Marco Rima? Und das war ein riesiger Fan von der Woche schon. Was, der Marco? Ja, du hast den Marco Rima getroffen. Ja, wow, was? Ja, in welcher Form denn? Dann hat sie gesagt, ja, ich glaube, ich bin jetzt seine Freundin. Und dann hat sie dann
auch... Dann war es tatsächlich so, oder?
Ist dann so gewesen. Ja. Und dann, das Beste war, als wir im Outback waren. Sind wir irgendwann mit, so in einem Dörfli mit 3-4 Häusern sind wir einen Kaugummi gekauft und ich habe damals noch geraucht. Und dann dreht sich ein Australier und sagt, «Hey, mate, I know you are the famous comedian from Switzerland!» Meine Frau so, «Den kennen die alle, oder?» Das ist das aber einer, der in Olten gearbeitet hat.
Ja, die Welt ist klein, oder?
Aber ich habe mich gefühlt.
Die Welt ist klein. Ja. Wenn man Lisa gehört reden, dann denkt man, irgendwie, das ist ja klar, der musste Comedian lernen werden.
Ja.
Das war von klein auf klar gewesen. Du hast Lehrer gelernt, also Lehrseminar gemacht und so weiter. Wann hast du gemerkt, dass du anders bist und dass du die Leute unterhaltest und irgendwie so, dass die Leute auf das auch reagieren? Ist das gewesen?
Also meine Eltern waren grosse Fans von Gabriel Rotstift,
ja.
Oder von Cäsar Kaiser. Und wir hatten Schallplatten ja noch daheim. Und meine Eltern haben damals am Abend, wenn wir dann ins Bett sind, haben sie Schallplatten gelost. Gabriel-Platten. Und ich habe gehört, dass sie lachen. Und bin dann so durchgedäuselt und an der Tür gelost. Und meine Mami hat gesagt, ja, komm noch rein, Marco. Und dann ist ein Stück gelaufen von Gabriel Rotstift, wo sie singen, oh morgen rot, der Fritz der Schlatz, sein Büsi ist tot. Und ich war so ein Tierfreund und habe gefunden, was erzählen die da?
So ein Seich, oder?
Bin ich Tränen ausgebrochen, ich war etwa 9. Und dann hat mein Vater gesagt, nein, das ist lustig. Und das ist nicht lustig. Doch, das ist lustig. Dann hat er gesagt, du musst weiterhören. Und dann ist auch gute Leute, die Geschichte von Fritzli Müller. Und dann ist die zweite Strophe gekommen. Oh morgen rot, der Fritzli Schatz, sein Lehrer ist tot. Und das habe ich dann lustig gefunden. Und dann habe ich angefangen, die Platte in Sachen Sächeli, wo unter anderem auch der Skilift drauf war, auf und ab zu hören und dann auswendig zu lernen. Und dann bei Familienfest habe ich alle vier dann gespielt. Oder auch so eine Nummer wie «Gestattet sein, Müller, Lehrer, Primar, ja. Geboren, Inbürger von Lady Grar», also von Jürgen Randegger. Und ich habe gemerkt, dass dann die Leute, also meine Verwandte, angefangen haben zu lachen. Und das hat mir so wie, hat mir gefallen. Da habe ich so wie Blut gelegt. Ja, 10, 11.
Das war dort schon klar gewesen.
Und dann ist für mich, mit 12 ist es völlig klar gewesen, ich werde Schauspieler. Und mein Vater hat dann später gesagt, oh, du kannst Schauspieler werden, aber zuerst lernst du etwas Anständiges.
Das war das Lehrseminar.
Das ist das Lehrseminar. Wie ich dort hinkomme, habe ich keine Ahnung, dass ich die Prüfung bestanden habe. Ja. Ich bin dreimal fast rausgefallen. Aber ich hatte einen Lehrer, der so, also seine Hände schützend über meinen Kopf gehabt hat. Und gesagt, gib dem noch mal eine Chance. Komm, dann nehmen wir weiter. Oder?
So war es nicht, oder?
Genau.
Nein.
Mal. Und ich kann auch gerne
würdest du noch mal bestehen, das Lehrerseminar?
Nein, ich würde es heute nicht mehr. Also wenn ich so sehe, was Kinder alles können müssen,
ja.
So jetzt auch im ersten Sek, wo mein Sohn angeht, ich kann ihm mit der Mathe schon gar nicht mehr helfen. Also ich finde, unsere Zeit war einfacher gewesen. Wir sind auch von der Schule heimgekommen, an der Decke gerührt, sind geschuten oder sind im Wald rumgesichert. Und die Zeitangabe war, kommt heim, wenn es dunkel wird. Das war für mich ein dehnbarer Begriff gewesen. Also es war dann sehr dunkel, als ich heimgekommen bin. Wahrscheinlich, wenn ich im hohen Norden gelebt hätte, wäre ich 3 Monate später heimgekommen. Ich finde, wir haben eigentlich wirklich sehr, sehr schöne Zeiten erlebt. So der Spruch, früher war es besser. Ich sage immer, nein, es war früher anders, aber vielleicht auf eine Art doch besser.
Wieso besser?
Es war alles einfacher.
Das Leben schwieriger geworden, generell.
Ja, und es hat anders funktioniert. Ich meine, in dem Quartier, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich ganz Haufen Tanten und Onkel. Also Tante, wie hat sie geheißen? Tante Vreni, der Onkel Sepp. Das sind alles so Freunde oder Bekannte von meinen Eltern. Und wenn die weg sind, haben die geschaut oder sind wir zu denen zum Mittagessen. Und wenn meine Mutter uns gesucht hat, dann hat irgendwie Tante Antoinette gesagt, du, Uschi, ich habe gesehen, der Marco steht ums Eck rum und die sind wahrscheinlich im Wäldli oben. Das heisst, wir sind nicht getrackt worden, aber die Leute haben immer ein bisschen gewusst, wer wo wie ist. Und wir sind immer mit der Horde Kind sind wir unterwegs gewesen. Und wenn ich heute so ein bisschen schaue, wie das funktioniert, jetzt mit meinen zwei jüngeren Kindern, es hat zwar in der Strasse auch Kinder, aber die spielen ja gar nicht miteinander. Weil der eine geht ins Chinesisch, der andere in Giga, der nächste in keine Ahnung. Und die müssen sich so wie verabreden, du hast du dann Zeit? Ja, von 15.00 bis 17.00 kann ich am Samstag, aber nachher muss ich dann mit dem.
Jetzt wird es spannend. Warum ist das so weit gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Die Gesellschaft, in der wir heute leben, die ist ganz anders, als sie vor 20, 30 Jahren war. Was sind Gründe dafür?
Ich weiss es nicht. Das ist eher so ein Lieblingssatz von mir. Ich weiss es nicht. Aber was ich mich letztes Jahr gefragt habe, weißt, es sind ja alles Entwicklungen. Wir wollen ja immer die Welt verbessern, im Prinzip. Und wenn du einem Menschen vor 150 Jahren gesagt hättest, du wirst einmal in einem Haus leben oder in einer Wohnung, dann hast du warmes Wasser. Dann kannst du mit warmem Wasser, kaltem Wasser kannst du duschen. Mhm. Bist du dann glücklicher? Und stell dir vor, es ist eine Wohnung, du kannst heizen, dann ist es warm. Und stell dir vor, du hast einen Kühlschrank, dann kannst du Sachen zum Kühlschrank rausnehmen. Also die Frage, was kommt auf den Tisch, ist dann auch nicht da. Und das sind alles so, wenn ich mir überlege, ein blödes Beispiel, wenn wir noch telefoniert haben, wir haben ja noch das Telefon an der Wand gehabt. Vorstellung, wenn ich mit jemandem telefoniere und ich sehe die Person, habe ich für mich immer gedacht, das muss non plus ultra sein. Und heute haben wir es. Aber bin ich glücklicher? Nein. Wir streben ja immer wieder zu neuen Sachen. Und wohin das führt, das ist eine ganz spannende Frage, gerade jetzt auch mit der KI. Also, letztens hat mich auch jemand gefragt, du sag mal, seit wann machst du Werbespots für ein Arthrosemittel? Dann habe ich gesagt, was mache ich? Jetzt haben sie wirklich meine Person eins zu eins genommen und einfach einen Werbespot kreiert, wo ich Werbung mache für. Und die Leute haben gemeint, das sei ich. Ich habe gesagt, das bin ich gar nicht. Und wir werden ganz schwierige Zeiten, glaube ich, entgegenschauen müssen, wo ein Haufen Fake-Geschichten laufen, wo wir nicht wissen, ist das jetzt richtig oder ist das falsch. Und es gibt einen Haufen Entwicklungen, auch mit dem Auto. Man kann schneller reisen, man kann fliegen, man kann alles. Aber die globalisierte Welt hat Vorteile, aber auch einen Haufen Nachteile.
Die Nachteile sind, dass einfach die Leute überfordert sind. Ja. Das merke ich ständig, wenn es mit der Technologie du es antönt. Die ständige Überforderung ist ein Thema. Gibt es noch einen Haufen andere Themen? Ich finde, ein grosses Thema ist, und das ist das Thema, das logischerweise heute Abend ein bisschen anspricht, nicht die Corona-Zeit. Ich möchte gerne über die Corona reden, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist, sondern was dort klar zum Ausdruck gekommen ist in dieser Zeit, ist, dass sich dass die Gesellschaft sich spaltet in zwei Lager und unheimlich verbittert Meinungen zerschmettert in der Luft. Mhm. Hast du das Gefühl, Corona hat uns etwas aufgezeigt, was schon länger da ist, wo wir aufpassen müssen, dass irgendwie mal unsere Gesellschaft auch sich wieder finden muss?
Ich glaube, es war einfach ein Brandbeschleuniger.
Von was?
Die Formen von Schwarz und Weiß nicht mehr miteinander reden, der Debattenkultur aus dem Weg gehen.
Das war ja irgendwo an dem Grund. Also,
hat schon angefangen, ja.
Ich habe das genau verfolgt bei dir auch. Oder? Du bist ja noch als Ständerat kandidiert, während du das immer gesehen hast. Man kann die Meinung sein, man kann die andere Meinung sein. Aber ich glaube, der tiefe Grund, warum du es gemacht hast, war doch wirklich der. Ich habe nicht das Gefühl, dass man wieder lernen muss, mit Respekt und Anstand miteinander reden.
Absolut.
Ist das immer der Grund, warum du es überhaupt gemacht hast?
Der erste Grund war, also vielleicht nur ganz kurz zum Erinnern, die ersten zwei Monate habe ich das auch sehr spooky gefunden, was war. Und als Kabarettist, was ich immer mache, ist natürlich recherchieren. Und recherchieren heisst, ich fange an, von verschiedenen Sachen zu lesen, fange mich an, von verschiedenen informieren. Und das treibt mir dann eben, darum sage ich, das war ein glücklicher Moment für mich vor zwei Tagen, wo wir so miteinander debattiert, geredet haben, uns gestritten haben. Das ist etwas, das ja immer mehr fehlt. Und das wird uns zunichte gemacht mit dem Handy. Die Leute verschwinden ja eigentlich nur noch.
Ja, aber debattieren, streiten ist ja, gestritten haben wir auch, aber debattieren heisst ja, muss ich auf andere Argumente
genau, eingehen. Genau, verschiedene Argumente,
die
verschiedene,
mal richtig. Aufsuchen, mal sich genau, selber sortieren.
Und genau. Und das hat mich, und da habe ich irgendwie am Anfang noch ein Gefühl gehabt, weil ich bin jetzt jemand, der sagt, es sind Sachen auf dem Weg, aber nicht dramatisieren, den Ball flach heben. Und da habe ich eigentlich zuerst noch versucht, das witzig zu kommentieren. Das ist am Anfang auch noch angekommen. Aber in dem Moment, wo man die Leute in Angst und Schrecken gejagt hat, sind eben die Sprüche oder was auch immer dann nicht mehr gut gekommen. Und dann ist, weil eine Gesellschaft plötzlich in Angst war, ist das in falschen Schluck gekommen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das fängt sich an zu verändern. Zwei Sachen, die aber positiv waren. Die Menschen, mit denen ich immer verkehre, die auch komplett anderer Meinung waren als ich, das sind gleich noch meine Freunde geblieben. Und wir haben miteinander geredet und uns austauscht.
Auch anderer Meinung sind.
Andere Meinung, komplett.
Und das ist ja nicht das Problem, dass du nicht andere Meinung akzeptieren kannst. Du bist einer, der sehr offen ist dort.
Ja, komplett. Und das Zweite war, dass ich in dieser Zeit gemerkt habe, wie schnell dass man neu mit kann angeführt werden kann, wo es nicht mehr schön ist. Also, wo eigentlich, ich habe immer gesagt, vom Publikumsliebling zum Vollpfosten der Nation. Wo das grosse Problem, wenn du plötzlich Morddrohungen überkommst, das ist natürlich dann das Krasseste, wo du so denkst.
Und das ist tatsächlich passiert.
Ja, was ist da los? Und meine Kinder haben dann auch Schiss bekommen. Oder?
Ja, ich weiss, du hast mir gesagt, deine Tochter ist schon mal heimgekommen und hat gesagt, Papa, hör auf.
Ja, ja. Ja, ist klar.
Was macht das mit einem denn? Hört man einfach auf oder sagt, jetzt hast du recht? Oder? Meine, das hat sich entwickelt, das ist ja wieder so ein. Auch Morddrohungen. Das macht mit einem etwas.
Ja, das macht etwas.
Und du kannst einfach abstoßen und sagen, nein, irgendwelche Leute, die das.
Ich habe keine Angst. Also in dem Sinn, wo ich sage, es sind einfach ein paar Birnenweiche, die irgendwie sich nicht. Ich meine, die heutige Zeit, wo du jedes und alles kannst kommentieren mit Blogs.
Klar.
Ich meine, da
musst du auch stillen Kämmerlein. Ja, so
ich habe immer das Gefühl, das sind so irgendwo in Kämmerlein ein paar Unterbelichtete, die warten nur drauf, kommt ein Schlagziel und dann. Das ist so wie, man kann, jeder kann zu irgendetwas etwas sagen, was ja grundsätzlich gut ist. Die Frage ist immer, c'est le temps qui fait la musique. Und ja.
Hat es einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, so, jetzt ist ja für mich genug, Marco, jetzt mag ich nicht mehr?
Ja, ich hatte dunkle Momente. Also nicht, dass ich suizidal gefährdet gewesen wäre, aber wo ich gefunden habe, wenn es so weitergeht, das ist nicht mehr meine Welt. Und wenn ich die Wahl hätte, dass es vorbei gewesen wäre, im Sinne von irgendwie stirbst du an einem Herzinfarkt, wäre mir das gleich gewesen.
Sorry, sag ich.
Ja, aber du hast ja deine Familie. Also, man überlebt das dann auch. Aber es ist wirklich ist eine rechte Herausforderung, mit dem klarzukommen. Jeder hat das von uns, in allen möglichen
Bereichen. Ja, aber natürlich ist natürlich extrem gewesen. Und ich weiss von der Geschichte, die du mir erzählt hast. Du warst ja am Flughafen mal gewesen, bist ein Herd gehackt.
Ja.
Kommst ins Gespräch. Meinst du es gut mit dem, oder?
Ja, ich habe ihn einladen zum Kaffee.
Möchtest du einen Kaffee zahlen? Und er sagt was?
Ja, ich lasse mich von einem Corona-Lügner nicht einladen. Sie Massnahmen verweigern. Aber das Coole war, er hat sich zu erkennen gegeben. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt haben wir Gesprächsbedarf.
Und ist noch gut ausgegangen?
Am Mega. Ich habe einfach gesagt, schau, jetzt, ich habe drei Sachen. Die Eigenverantwortung, die setzt sich ganz hoch. Die ist geschützt von der Bundesverfassung. Vielleicht mal wichtig, dass man das liest. Wir haben Pflichten. Wir sind aber auch geschützt über die Bundesverfassung vom politischen Übergriff und dann im Prinzip, dass man die freie Meinung äußern darf, den Gedanken, ohne dass man einander gerade gurgeln geht. Und das habe ich vertreten. Und dann hat er, ja, ich ja auch. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, da sind wir doch. Und dann hat er mich zum Essen einladen. Das war total herzig. Da hat man ihnen ja Unrecht da, weil ich habe auch gefragt, ja, was haben Sie denn gelesen über mich? Ja, das weiss ich jetzt auch nicht mehr, aber es war wahnsinnig schlimm. Dann habe ich gesagt, ja, aber was denn? Keine Ahnung, also, ja, furchtbar, was Sie gesagt haben. Und das Gute war, dass ich dann sagen konnte, schauen Sie, ich würde das gerne, den Austausch mit den Millionen von Leuten oder Hunderttausenden von Leuten, die mich nicht kennen, dass sie einfach merken, ich bin ein Menschenfreund, ich mag jedem alles gönnen und ich bin kein Feind von ihnen, sondern ich habe einfach eine andere Meinung oder Haltung und ich überprüfe mich auch immer, vielleicht bin ich ja völlig falsch. Ich sage nicht mehr das, was ich heute sage, ist vielleicht der Fehler von morgen, also die Erkenntnis, wo ich sage, oh, jetzt habe ich einen rechten Grümpel erzählt. Oder?
Und die andere Erkenntnis, du bist Comedian, die kennt man aus dieser Ecke, du bist der, der lustig ist und
ja, das ist auch
die Leute unterhalten, oder? Aber du bist nicht der, der eine Meinung hat.
Das ist aber auch interessant. Schlussendlich sind wir zuerst mal alles Menschen. Und dann sind wir vielleicht Familienväter oder Mütter, wir sind ein Teil von einem Land. Wir sind Bürger, wir werden angehalten, unsere Meinung kundzutun, am demokratischen Prozess teilzunehmen. Und dann merkst du plötzlich, wenn du dich zu etwas äußerst, was absolut okay ist und auch wichtig ist, gilt das dann plötzlich nicht. Also, du bist kein Spezialist für. Und ich sage, ja, aber es ist doch wichtig, dass sich der Bauer, der sanitäre Installateur, der Pilot, der Anwalt, dass die sich alle auch äußern und dass man miteinander redet und vielleicht zu einer Erkenntnis kommt, dass man eben gewisse Geschichten von verschiedenen Seiten anschaut und nicht nur einfach von einer intellektuellen Seite. Ich sage immer, Früher hat Märli mit dem Satz angefangen, es war einmal, und heute fangen Märli mit dem Satz an, laut den Experten. Und ich habe eine hohe Achtung vor Wissenschaft, aber die Wissenschaft irrt sich nach oben.
Aber es ist dahinter ganz ein anderes Problem, Markus, dass einfach wir in der heutigen Gesellschaft, und da nehmen wir mit ein, das ist überhaupt nicht irgendwie, dass sie mich ausschliessen tun, einfach Meinungen werden zerfetzt. Es gibt keine Kultur mehr, du hast angesprochen, Debattenkultur. Man sieht es jetzt so mit dem Wolf. Für mich ist Wolf ein bisschen neu Corona. Selber auch erlebt. Da gibt es tatsächlich nur noch links und rechts und alles andere wird richtiggehend zerschmettert. Mhm. Es gibt keine Debatte mehr. Hat es echt angefangen? Ich weiß nicht, das ist generell ein Phänomen, das ich feststellen tue. Und viele Leute, das ist meine persönliche Meinung, haben langsam satt. Die Diskussionen, wo es nur noch darum geht, schwarz und weiß, dass nur noch, und alles andere wird einfach auf brutalste Art und Weise vernichtet.
Was hochinteressant ist, in der alten Bundesverfassung, also wenn ein Jurist da ist, kann mich gerne korrigieren, meinte ich, dass es ein Gesetz gegeben hat, dass jede Gemeinde einen Spunten hat. Und warum? Die Leute gehen in den Spunten und debattieren miteinander am Stammtisch.
Das gibt es heute in dieser Form nicht mehr.
In dieser Form gibt es es eben nicht mehr. Und dann kommt noch erschwert dazu, es wird alles schneller, die Informationen fließen in Millisekunden, wenn ein Sack in China umgeht, dann weiss ich das. Und eigentlich sind Medien natürlich in einer Verantwortung, die sie auch nicht mehr wahrnehmen. Also die Medien waren ja früher die vierte Macht gewesen, haben eigentlich den Politiker widersprochen. Mhm. Und heute ist es ja so, dass Medien sehr oft auch gleichgeschaltet sind, weil es gibt ein absolutes Interesse. Wenn ich jetzt auch wahnsinnig schwer reich wäre, und etwas durchsetzen will, dann würde ich mir natürlich marketingtechnisch die richtigen Medien suchen, damit sie das, was ich erzählen will, transportieren. Ich mache das ja auch. Also wenn ich ein neues Stück bringe, dann mache ich einen sogenannten Mediendeal. Und dann sagen die Medien immer, ja, wir machen dann die Werbung für dich, aber für den Inhalt können wir nicht garantieren. Aber es ist ja jeder korrumpierbar. Also ich bin auch korrumpierbar. Mit einem Erdbeertörtli kann man von mir recht viel verlangen. Ja. Also, und eben, weißt, ich schließe mich auch nie aus. Also ich werde nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen.
Das ist genau der Punkt, oder? Es ist nicht irgendwie etwas, wo du oder ich oder mehr, sondern ein gesellschaftliches Phänomen, das jetzt wirklich da ist und wieder auftaucht. Lustigerweise, Wolf ist das Thema wieder, das genau ist und es wird wahrscheinlich andere Themen.
Die verschiedenen Kriege, die wir haben, das Klimathema, wo die Leute eigentlich nicht mehr so richtig trauen, einfach nur zu sagen, also ich habe heute auch so gelesen, Hitze, Sommer und Plan. Also, ja, Sommer. Also, ich mag mich noch erinnern, im Kanton Zug, der See hat gestunken nach Fisch. Es hat, Duft war durchtränkt von Abgas. Und was ich auch immer in der Nase hatte, ist der Teer. Der heisse Teer, wo wir barfuß von einem Schatten zum anderen gesäckelt sind. Und es war auch damals heiss gewesen. Und das heisst noch lange nicht, dass ich einen Klimawandel. Du kannst ja gar nicht. Du sagst ja, das Klima wandelt sich. Also vor 2000 Jahren hat man das Optimum gehabt. Da ist in der Römerzeit. Sind die Gletscher noch viel weiter oben gewesen. Die sind gar 1850. Der allerletzte Gletscher hat aber zum Beispiel Gletscher bedroht. Dann haben die dem Papst geschrieben und gesagt, bitte schliessen wir uns ins Gebet ein, damit der Gletscher uns nicht überrollt. Heute beten wir, dass er nicht zu weit zurückgeht. Und ich denke mir immer, unser Leben, ich meine, was können wir, 80 Jahre, sagen wir jetzt im Schnitt, ist im Verhältnis zu der Erdgeschichte so vernichtend. Und darum, ich sage, die Handys, die mediale Dauerberieselung machen die Leute natürlich auch wahnsinnig. Ich habe wirklich damit angefangen, ich empfehle das allen, die Handy einfach auszumachen und auf die Seite legen, wenn ihr geht laufen oder was, einfach nicht erreichbar sein. Also, wo ihr einfach
eine gute Zeit, Stress aus, Marco.
Nein,
nicht erreichbar
am Anfang vielleicht, weil du denkst, ich verpasse etwas.
Bei vielen, oder?
Ja,
bei mir auch, ganz ehrlich.
Aber wenn du das einmal machst, stellst du plötzlich fest, wow, ist das Leben schön. Also ich bin gestern Golf spielen in Luzern mit Freunden, Dietschiberg. Wir waren allein, weil es so heiß war. Also haben sie das Gefühl gehabt, beim Landlord, mir zu vierten, so wow. Und wunderschöne Landschaften, super Gespräch, miteinander zu Nacht gegessen, heimgefahren. Und dann ist der Butzel, also mein Kleiner noch, verwachen, und ich heimkomme, Papa, kommst du mit mir schlafen? Und dann bin ich mit zu ihm ins Bett hineingelegen. Und bis heute Morgen hatte ich eine super Zeit gehabt. Und natürlich machst du dann irgendwann das Handy an und sagst, wer hat sich alles gemeldet? Und dann hat sie so zwei, drei Nachrichten.
Eine dann von mir?
Genau. Nein, die war gut. Auf diesen Abend habe ich mich wirklich gefreut. Aber ohne öfter so merken, und wir machen das jetzt mit Australien, wir gehen wieder 4 Wochen auf Australien, wir haben dort mal 9 Monate gelebt. Also eben.
Gut, das müssen wir nochmal thematisieren.
Genau.
Oder?
Du bist und da haben wir abgemacht, die Handys verschwinden für 4 Wochen. Tschüss. Ja, und ich glaube, das wird eine super Zeit. Weil es gibt nicht, dass ich mich nicht mehr informieren will, das ist schon wichtig, aber ich will mich nicht mehr in Angst und Schrecken verjagen lassen oder mir eine schlechte Laune aufdrücken lassen. Weil es macht schlechte Laune. Also nicht alles, aber das meiste.
Oft, ja, ist klar. Du bist irgendwie ständig erreichbar. Es sind Social Media. Du siehst ja den Nachbarn, wie er eine wunderschöne Ferien macht. Oder?
Und meine Frau, meine Frau findet mich immer, auch wenn ich das Handy ausgehe.
Das 8 Monate, 9 Monate Australien muss ich noch kurz ansprechen. Weil du hast die richtige Auszeit gebraucht, mal wegzugehen. Von da alles hinter dir zu lassen, die ganze Bühne und so weiter, ist glaube ich nicht so gut gegangen dort eine
Zeit lang. Also wir haben 2 Phasen gehabt. Das erste Mal, wo wir 9 Monate gegangen sind, das war vor Corona.
Ja.
Das war mega. Das war schön, weil ich mal neu war. Wir waren 150 km nördlich von Brisbane. Sunshine Beach, also bei Noosa. Sehr tropisches Klima. Ich liebe Meer, ich liebe die Wärme. Und es kennt dich niemand. Und es interessiert dann niemand, was du machst. Und das Gespräch, die Dossis sind wirklich so easy going, sind no worries. Nicht was machst du, sondern kommst du heute auch zum Barbecue oder gehen wir abends zum Strand und man redet dann über Kinder. Und das war eine super Zeit. Einfach mal wieder so zu den Basics zurück und volle Konzentration auf Kinder. Und das zweite Mal war vor 2020, bevor der ganze Grümpel angefangen hat. Dort habe ich noch Art und Ice gemacht. Mhm. Das war eine lässige Geschichte. Ich habe vorher noch die Hüfte operiert und 3 Monate später konnte ich wirklich aufs Eis. Die Hüfte war super, dafür haben wir Knie weh. Und dann bin ich auf Australien gegangen und dann hat es dort angefangen. Und dann war es das erste Mal unangenehm, als ich fand, irgendetwas ist da im Argen. Und das letzte Jahr sind wir noch mal gegangen und dort habe ich dann, ist mir glaube ich alles, dort bin ich wirklich geflüchtet auf Australien. Ist mir alles obsicho, was in den vergangenen 3-4 Jahren passiert ist. Also so nach dem Motto Gallen ist mir hochgekommen. Da habe ich wirklich meine Gallenblasen entfernen. Dann hat es mir auf die Nieren geschlagen. Ich habe meine Nieren 3-mal müssen operieren, weil ich so viel Stein hatte. Dann ein Steinbruch wäre ein Mist dagegen gewesen. Und ich habe einen ganzen Haufen körperliche Reaktionen dann erlebt auf all das. Darum sage ich immer, wichtig ist, dass man eben auch auf seine Gesundheit achtet, im Sinne von gute Zeiten haben, gute Gespräche führen mit Menschen.
Nicht immer so einfach, oder? Ja. Weil man ist im Hamsterrad drin, das bist du jahreweise gewesen, über 40 Jahre.
Wobei der Beruf ist immer schön gewesen.
Ja, der Beruf ist schön gewesen, ist schon klar, aber du bist ja immer, du bist überall erkannt, auf der Straße, überall, will etwas von dir die ganze Zeit. Nicht immer einfach, oder? Du machst immer so einen auf lustig und lässig und witzig da. Es gibt ja die Momente, wo du sagst einmal zu dir, ich mag es einfach nicht, oder? Die wird es auch geben.
Ja, das ist der Vorteil.
Die stillen Moment.
Das ist der Vorteil von Corona, da würde ich es dann noch kundtun. Ich konnte nicht mehr auftreten. Oder die Auflagen waren so, dass ich auch gar keine Lust
hatte. Aber das war nicht selber gewünscht, sondern
nein,
das ist einfach passiert.
Aber ich habe plötzlich gemerkt, ich habe viel mehr Zeit für die Familie. Wir sind gereist, wir sind auch durch Italien gefahren. Wir haben das Venedig erlebt, und ich den Kindern habe müssen sagen, das werdet ihr nie mehr sehen so. Das war leer. Auf der spanischen Treppe in Rom waren sie die Einzigen, wo man ein Foto gemacht hat. Das war alles leer.
Absitzen
haben sie dürfen, das war gefährlich. Aber nein, es ist eine irrsinnige Erfahrung. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich brauche gar nicht so viel Geld. Ich lebe eigentlich viel besser. Und es gibt einen Hirnforscher, den Gerald Hütter, ich liebe den sehr, er befasst sich auch sehr stark mit Kindern, er sagt immer, wenn du am Schluss von einem Leben, wenn er mit Menschen zu tun hat, die eigentlich kurz vor dem Sterben sind, und wenn die nochmal zurückschauen, schauen sie eben nicht zurück.
Das bekannte Buch, oder?
Genau. Was habe ich erlebt?
Hätte ich nur.
Hätte ich nur, genau. Ja. Und dann merkst du, Familie, Freunde, gute Erlebnisse. Es ist das. Also wenn man mich fragt, was das Schönste war in meinem Leben, sage ich, Geburt von meinen 4 Kindern. Ich bin froh, der Niki ist natürlich mitten in einer Vorstellung gekommen. Logisch. Und die habe ich abgesagt. Ich habe gesagt, ich werde Vater, ich muss jetzt ins Spital. Die Leute haben das komplett akzeptiert, wenn es dann noch einmal nachgeholt. Aber das war so ein Erlebnis, weil du so nah bist. An der, also die Entstehung des Lebens hat ja vorne angefangen. Mit meinem Zeugungsschmerz. Und meine Frau hat auch, aber das ist etwas anderes. Nein, und dann erlebst du das als Kind auf der Welt. Die vier Geburten waren für mich Highlights von meinem Leben. Und dann alles, was passiert ist mit den ersten Worten, dem ersten Mal gehen, mit den ersten Gesprächen, Auseinandersetzungen auch, wie das zusammenkommt, das ist unbezahlbar. Und ich sage immer, Männer und Frauen, die irgendwie nicht gut auskommen mit ihren Eltern, versuch alles, dass du nochmal eine Chance hast, irgendwie mit deinen Eltern zu reden, weil sie sind deine Geschichte. Sie tragen den Haufen von der Geschichte in sich, wo du weiterträgst. Also, wenn Menschen sich ja begegnen und sich entscheiden, wir gehen den Weg miteinander, dann gehen nicht nur zwei Menschen miteinander. Du heiratest eine Familie, du heiratest eine Geschichte, du heiratest einen ganzen Haufen. Ich sehe das jetzt auch bei meiner Frau. Also, nur ein kleines bisschen. Ihr Grossvater war im Krieg. Und die Angst, die unfassbare Angst, darum, es wird jetzt heute wie so ganz. Der Stefan Zweig hat ein super Buch geschrieben, Die Welt von gestern. Wir befinden uns wieder in den Jahren, wo so eine Hurra-Situation da ist für Krieg. Weil die Generation, die Krieg erlebt hat und wirklich sagt, das Schlimmste in ihrem Leben, das wird weitergetragen. Das spürst du irgendwo. Ja. Darum, wenn ich in Deutschland bin, habe ich immer das Gefühl, ich treffe auf Generationen, die zwar nichts mehr mit dem Krieg zu tun haben, und trotzdem sind sie, es ist keine glückliche Generation. Und
die Energie ist da noch.
Die Energien sind immer noch da. Und ja. Darum sage ich auch, ganz wichtig, seine eigene Geschichte auch zu kennen. Das ist eigentlich das wichtigste Fach in der Schule, Geschichte. Und dann kann man auf einen Haufen Sachen zurückschauen, wo man dann vielleicht die Möglichkeit hat, etwas anderes zu verändern. Also meine Mutter hat für mich etwas verändert, wo ich wahnsinnig stolz war auf sie.
Was?
Dort, wenn es Konflikte gab, die haben alle nicht mehr miteinander geredet. Und dann habe ich gesagt, du Mami, wenn ihr mit den Schwestern ihr untereinander nicht mehr miteinander redet, dann übertreibst du das auf mich. Ich weiss noch nicht, warum, also vom Typus her, glaube ich. Aber wenn du das nicht änderst, dann gibst du es mir weiter als Erb. Das hat sie korrigiert. Und dann habe ich gedacht, wow, und das mit 75. Es hat eine grosse Zusammenkunft von diesen Schwestern und die haben alle brüllt und sind alle glücklich gewesen. Mm. Und ich fand, das ist ja grossartig. Und das hat eine sogenannte Erblast von uns genommen. Da hat unsere Familie eine andere Chance.
Familienkarma, ja. Das ist ganz, ja. Ganz wichtig.
Entschuldigung, dass ich so viel rede.
Nein, ist schon gut. Ich bin nur kurz der Vater.
Alles auswendig gelernt.
Ja, ich auch. Deine Karriere trotzdem, das ist eine unglaublich lange Zeit, immer auf der Bühne zu stehen. Und ich habe einen Moment, wo ich mir sehr eingefahren ist. Letztes Jahr in Langquart, 700 Leute im Forum Ried, die Leute oben, ein riesen Applaus am Schluss, wie es halt immer ist, oder? Nehmen wir es mal an. Und dann gehe ich hinter die Bühne hinter und sehe Marco Riemann allein hinter der Bühne, so mit dem Handy mit der Frau schreiben. Plötzlich von der grossen Bühne hinter und dann bist du allein dort. Das war eine ganz skurrile Situation. Ist das für dich so nichts Spezielles? Das vorne rausstehen und irgendwie bist du ja gleich allein. Klar ist dein Team, logischerweise. Der Tontechniker ist dabei. Deine Frau, die dir schon seit Jahrzehnten helfen. Immer.
Ich habe das grosse Glück, dass mein Beruf berufig ist. Und dass ich das Privileg habe, für die zwei Stunden, wo ich auf der Bühne stehe, all das, was mich im Alltag umtreibt oder beschäftigt oder auch negativ berührt, dass ich das an einen Haken hängen darf. Ich hatte einen super Pädagogiklehrer, der hat immer gesagt, wenn ihr vor der Klasse steht, haben die Kinder Anspruch auf eine Top-Leistung. Und alles, was ihr im Alltag an negativen Gefühlen habt, bitte zieht das mental aus.
Das machst du tatsächlich. Also, wenn
das
du
mache ich.
Wenn du einen scheiß Tag hast, das ja. Ist am Abend
völlig ein riesiges Privileg, eine riesige Möglichkeit auch. Darum ich sage, es ist, wenn jemand kann sagen, ich gehe an einen Beruf nach, dann geht er eine Berufung nach und nicht an einen Job. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das Mäntel an einen Haken hänge, rausgehe, komme ich einerseits unfassbar viele Energien über, weil die 700 Leute, die freuen sich auf mich. Und dann freue ich mich auf die Leute und dann gibt es einen Austausch über zwei Stunden und dann gehe ich von der Bühne, nehme ich noch ein Jäckchen an, lege, und dann denke ich, oh wow, das ist aber ganz leicht geworden. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein blödes Beispiel, ich habe gestritten mit meiner Frau, dann denke ich so, hey, weißt du was? Das, was wir eigentlich miteinander jetzt gerade nicht gut, das
weiter
ist
weg.
Weiter weg. Weiter weg. Und ich gehe heimlich, entschuldige mich oder sage, weißt du was, das war total blöd jetzt von mir oder was auch immer. Und du hast nachher die Chance, dass du einen Haufen kannst. Ich glaube, das ist die grosse Schwierigkeit für Leute, die in die AHV gehen. Sagen immer, man sollte eigentlich so lange weiterarbeiten können, wie man will. Also ich verstehe einen Maurer, der sagt, so, ey, du, ganz ehrlich,
ganz 50 Jahre. Das
ist eine andere Arbeit. Aber seine Erfahrung weitergeben. Es gibt ja Betriebe, die sagen, wir würden gerne die Alten weiterhaben, dass sie so 10%, 15% noch die Lehrlinge betreuen und ihnen das Handwerk so zeigen, wie es eben noch früher war. Weil es ist ganz wichtig. Es wird ja alles auch über Maschinen. Und die sind auch, glaube ich, glücklich. Aber die meisten gehen dann heim und erklären der Frau nach 40 Jahren, wie eine Küche wirklich aussieht. Mhm. Oder wie man jetzt einen Haushalt führt. Oder was auch immer. Oder? Und es gibt viel Unglück, weil man ja dann plötzlich auch das Ansehen nicht mehr hat. Man ist dann plötzlich so...
Wie hast du vor dem auch... Das ist auch so etwas. Ich meine, im Kleinen merke ich es auch ein bisschen. Klar, man ist auf der Bühne, man ist erkannt. Das ist irgendwie, man braucht das auch.
Mhm.
Feedback.
Ja, klar. Das
ist wie eine Sucht, manchmal ein bisschen.
Ja, ich habe es ja auch, als ich Bub war und mir vorgestellt habe, ich gehe dann mal auf die Bühne und dann sind Leute da und die klatschen und die kennen einen. Und das ist ja wie ein Antrieb. Also ich war auch in der Schule ja immer so ein bisschen im Mittelpunkt gewesen, wobei der Mittelpunkt hat dazu geführt, dass ich sehr viel auch vor der Tür gestanden bin. der beste Lehrer, den ich je hatte, das der erste Satz, und gesagt, «Allo, prenez votre livre à la page 48, Marco Rima, geh raus, nur für so ein petit exercice.» Und ich rausgegangen und dachte, «Scheibe, jetzt fällt das wieder an, wieder in der 6. Klasse, also wieder in der Primarschule.» Die habe ich ja zweimal gemacht, weil die Lehrer hat mich so gerne gehabt. Und nachher ist der rausgekommen und gesagt, «Hey, lass uns arbeiten miteinander.» Weißt? Und das ist wichtig, ich setze dir Leitplanke, aber wenn du gut schaffst, kannst du einmal im Monat kannst eine Viertelstunde machen, was du willst. Der hat mich... Der hat mich einfach erkannt, einfach gespürt. Und jetzt bin ich genau in dieser Phase, wo ich so sage, okay, ich bin jetzt 45 Jahre lang auf der Bühne gestanden, ich bin jetzt noch die letzten zwei Wochen in Deutschland rumgekurvt. Und jetzt merke ich so langsam, ich glaube, es genügelt.
Nein.
Im positiven Sinn. Ich will nie meinen Rücktritt geben. Nie. Weil ich weiss ja nicht, vielleicht habe ich in 5 Jahren Lust, etwas ganz anderes. Ich habe ja immer etwas anderes gemacht. Ich habe mal Gabriel gemacht, einen Film, dann ein Musical. Und vielleicht möchte ich, also Esther Schwein, das ist eine gute Freundin von mir, ich würde gerne vielleicht ein Stück machen, wo wir als Paar nach 35 Jahren so am Abgrund stehen und fragen, und jetzt? Und dann fragen, wo haben wir uns verloren? Wo haben wir unsere grossen Highlights gehabt? Was war mit unseren Kindern gewesen? All das, was jeder von uns kennt, der Familie hat. Und diesen Fragen humorvoll nachgehen und natürlich ändert das im Happy End, wo man sagt, wir gehen jetzt den Weg weiter. Aber so Sachen reizen mich. Aber dass ich jetzt sage, ich würde jetzt als Kabarettist noch ständig wieder ein neues Programm schreiben und weiter.
Das ist ja aufwendig, oder? Du musst ja immer irgendwie. Musiker, das Gleiche, oder? Ich habe mit Musikern schon geredet, die sind sehr bekannt und gut und alles. Und das immer wieder müssen eine neue Geschichte entwickeln.
Ja.
Ich sage es nicht, weil ein guter Musiker hat zu mir mal gesagt, irgendwann ist das Leben erzählt. Dann musst du wieder neu anfangen. Also Musik gibt es immer, oder? Aber das immer der Druck müssen irgendwo.
Also das Leben erzählt so viele Geschichten,
das ist schon klar,
da würde ich ihm widersprechen. Aber was du nicht mehr so willst, und ich merke das,
neue Musik
neu mit anfahren, aufbauen, Soundcheck, spielen. Spielen ist das Schöne. Und dann wieder eben zusammen
rum,
heimfahren.
Ja.
Dann bist du am anderen Morgen bist ein bisschen geredet. Also das Alter geht an einem nicht spurlos.
Du fährst immer die ganze Zeit in die ganze Schweiz.
Ja. Und dann jetzt
habe ich
ziemlich Arthrose, wo ich denke, okay, vielleicht sollte ich das jetzt operieren, damit ich noch ein bisschen kann gerade auslaufen. Das sind so die Zipperlein. Und eben, wie gesagt, nach Corona habe ich plötzlich gemerkt, dass ich eigentlich schaurig Freude habe, einen Haufen Zeit können investieren für die wirklich schönen Sachen vom Leben. Halt noch mehr Familie, noch mehr jetzt
aber einen Film machen wäre schon noch mal etwas.
Ja, wenn also Achtung, fertig Rentner wäre jetzt noch ein gutes Thema.
Nicht mehr Champions.
Nein!
Das wäre ja aktueller denn je, oder? Jetzt ist eine Rose draufgestiegen. Eine Rose ist aufgestiegen.
Ja, super, das freut mich sehr.
Champions,
aber dass so halbtote Moderatoren auf mich stehen, das muss man jetzt nicht sehen. Nein, natürlich, ich bin immer an meine Sachen herantrollen. Ich habe immer das grosse Glück gehabt, dass Geschichten oder Programme auf mich zugekommen sind. Ich glaube überhaupt, dass man viel weniger, also was man, ich bin auch weniger proaktiv, dass ich sage, ich muss jetzt hin und ich will. Das Will hat sich bei mir durch «Ich wünsche mir» oder «Es wäre schön, wenn» ersetzt. Und ich stelle fest, je weniger dass ich will, also das Verb «wollen», eigentlich in meinem Alltag zulasse, umso mehr können Sachen auf mich zukommen, die ich gar nicht mit gerechnet habe. Was also auch dein Anruf zum Beispiel. Ich meine, das muss ich gleich erzählen. Wir haben miteinander bei Somedia einen wunderschönen Talk gehabt. Am Schluss haben sie uns eigentlich schon fast müssen unterbrechen, weil wir miteinander einfach geredet haben. Es war kein Interview gewesen. Und da habe ich einfach gemerkt, ich sitze an einem Menschen gegenüber, den ich einfach gerne habe. Und da habe ich so gedacht, also, es ist uns beide, so wie, als würden wir uns schon lange können.
Darum die Einstiegsfrage, oder? Ja. Gibt es Menschen, die man sofort man sieht ja. sie und dann irgendwie ja. merkt man, es funktioniert einfach.
Es kann ja sein. Also, ich bin mit drei Frauen unterwegs, die da bei Kassen und allem, die glauben ja an die Reinkarnation. Die glauben daran, ja. dass wir uns immer wieder begegnen und so. Und ich sage, ich bin nicht reinkarniert.
Wir haben uns schon mal gesehen.
Einmal und dann ist fertig, oder? Ich will ja nicht lesen, dass ich irgendwann der Julius Caesar war oder was auch immer. Oder ich lese ein Buch über mich selbst, das würde mich schälen. Nein, aber ich glaube schon an Seelenverwandtschaften. Oder vielleicht sind wir uns tatsächlich verwandt. Oder es hat irgendetwas, was stimmt. Und das ist auch schön, so tragisch, dass es ist. Es gibt auch doch in der Beziehung immer den Spruch, ohne dich kann ich nicht leben. Das ist eine furchtbare Option eigentlich für einen Partner. Eigentlich müsste es heissen, ich lebe so wahnsinnig gerne mit dir zusammen, aber ich kann auch ohne dich leben. Das heisst, du entlastest den Partner enorm. Und das ist auch schön, dass man sagt, los, wenn mir etwas passieren würde, ich würde mich so sehr freuen, dass du wieder jemanden findest, der auch zu dir passt. Und darum begegnen Menschen, wo man so denkt...
Wir kommen allein auf die Welt und gehen allein, oder? Ja. Und das ist auch etwas, wo man oft in der Gesellschaft so das Gefühl hat, man ist immer... Klar, es ist lässig, man muss Leute um sich herum haben, das Team ist immer schön, aber allein sein...
Ja.
Kannst du allein sein?
Ja, ich kann das sehr gut. Das Schlimmste finde ich allein sein in einer Beziehung. Das ist eine Katastrophe.
Aber kannst du auch mal still sein?
Still sein? Ja, nein, das kann ich nicht. Nein, ich kann still sein, wenn ich auf eine Velotour gehe, was ich viel mache.
Nicht einmal still sein, wenn er unterwegs ist im Auto. Dann nennt er Programm, oder? Wenn ein Vollverrückter so mit den Händen um...
Nein, das ist der einzige Moment, wo ich mit grosser Leidenschaft telefoniere. Dort telefoniere ich wirklich gerne.
Aber du lernst auch Programm auswendig unterwegs,
ja, auch oder? Programm lerne ich dann
auswendig. Du musst auch nicht referieren und so.
Wenn, also nicht jetzt referieren, aber singen. Und am Anfang ist es ja wirklich so, dass man Programm auch so muss lernen, dass man es immer wiederholt, ohne Kunst. Und dann kannst du Kunst irgendwann einflüssen lassen, dass die Leute das Gefühl haben, du erzählst etwas, was du das erste Mal erzählst. Aber es ist oft hundertfach probt. Darum auch mal auf deine Frage, die du mich gefragt hast, ob ich nervös bin. Das bin ich nicht mehr.
Wenn wir vorher kurz diskutiert, bevor wir reingelaufen sind, bist du nervös. Marco ist nie nervös. Ich sage, ich bin immer angespannt von dieser Sendung. Angespannt muss man sein. Finde ich. Und du hast ein Beispiel gebracht von dem mit dem
sanitären Installateur. Ja. Wenn die an der Tür läuten und sagen, «Grüezi, Schmidt, sanitären Installateur. Sind die Drohnen noch da? Kann ich Ihnen haben? Ich habe mich vorbereitet.» Ich meine, der kommt auch mit dieser Leichtigkeit. Der weiss einfach, wo ist das Problem? Okay, ich schaue es mir an. Aber wenn der schon mit einem Schweißausbruch eigentlich ans Brünneli angeht, dann sagt er, das kommt nicht gut, oder? Haben Sie noch Zangen? Ich habe das Zeug vergessen.
Und, aber so auswendig lernen, im Alter wird es schwieriger, oder nicht?
Ja, ich habe so einen... Eigentlich nicht.
Hast du deine eigene Methode, wie du das machst? Wenn du mal rausgehst und Text und so?
Durch das, was ich eben schreibe, und ich überschreibe das Programm x-fach, also das Programm hat vielleicht 600-700 Seiten und du kürzest das dann irgendwann auf 70 Seiten zusammen. Und durch das, was du immer wieder schreibst und wieder, es sind ja Geschichten, lernst du die Geschichte auch schon erzählen während dem Schreiben. Und durch das, dass es eben lebendig und echt muss wirken, fährst du eigentlich schon auswendig lernen. Und dann gibt es so ein paar so knifflige Stellen, wo du oft weißt, dort muss ich es wirklich auswendig lernen, dass ich es nicht vergesse. Das ärgert mich dann immer, wenn ich es dann wirklich vergesse. Also so ein Lieblingssatz, den ich etwa die vergesse, sage ich, es gibt eine wissenschaftliche Erkenntnis, die heisst, wenn man den Körper erhitzt, dann dehnt er sich auf alle Seiten aus. Das ist ganz klar, ich bin nicht dick, ich bin heiß.
Genau.
Und wenn ich,
das ist auch dein Programm.
Ja, und wenn ich den Gag vergesse, dann ärgert es mich wahnsinnig. Ja.
Aber es ist ja nie gleich. Ich meine, ich bin jetzt wirklich zweimal gesehen in Langquart und in Vaduz. Zwei ganz unterschiedliche Programme. Nicht ganz, aber
es ist so. Es ist auch ein unterschiedliches Publikum. Ich sage immer, wenn jemand ein Programm von mir sieht das erste Mal und er sieht es nach 50 Vorstellungen, es ist ein anderes Programm, obwohl es von der Struktur her das Gleiche ist. Mhm. Aber du wirst lockerer, du wirst anders, du fährst an von modulieren, Sachen einbauen. Das Beste, was mir jemals, ich höre auch sehr auf meine Techniker, ich sage am Schluss ist es ein Programm oder irgendwas, ist immer Teamwork. Und wenn du gute Leute um dich herum hast, die dich beraten, ich frage mittlerweile zwischendurch auch mal meine Frau, weil sie hat eigentlich einen anderen Humor als ich. Und wenn sie sagt, den musst du rausnehmen, dann weiss ich muss den bringen. Den muss ich bringen. Also nur ein Beispiel, ich fange mit meinem Programm an zum Thema Arroganz. Also ich bin überhaupt nicht arrogant. Für das bin ich zur Intelligenz erfolgreich und sehe jetzt gut aus. Okay, das geht ja noch. Und dann kommt der Spruch, wissen Sie, was die höchste Form von Arroganz ist? Ich sage es Ihnen, wenn man beim Sex den eigenen Namen schreibt. So. Meine Frau ist fast tot umgekehrt und hat gesagt, den kannst du nicht bringen. Nein, nie. Und dann habe ich gesagt, den bringe ich. Mhm. Aber es gibt Sachen, wo ich weiss, da hat sie recht. Also recht im Sinn von, wo sie sagt, überlegst du darauf, ob du das bringen willst. Und ein Techniker von mir, ich habe mal eine Geschichte erzählt, ihr wisst alle, wir hatten doch früher einen Pelikan oder GH. Also das waren die zwei Fühle. Die Abteilung Pelikan, die Abteilung GH. Und dann hast du natürlich auch über die Patronen angeschaut und ein bisschen rumgespielt und plötzlich so, hast du so einen Spritz im Gesicht gehabt. Und dann sagt mir der eine Techniker, sag doch einmal, du hast den blauen Dings auf dem Zahn gehabt. Also bist du der Erfinder von Bluetooth. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist jetzt eigentlich noch gut. Und als ich den Gag gebraucht habe, hey, die Leute sind zusammengebrochen.
Yeah,
ich habe ihn natürlich gerade entlassen, weil ich dulde das nicht, dass ein Techniker bessere Witze erzählt als ich. Ich habe ihn gerade entlassen, mit in der Vorstellung. Das ist auch sehr. Ich habe gesagt, gerade als Tontechniker geht es gar nicht, oder? Er hat früher sehr gut modelliert, aber hat er sich im Ton vergriffen. Aber nein. Und ich sage immer, eben darum, das Leben erzählt unfassbare Geschichten und ja. Es werden Sachen an dich herangetragen. Darum, es ist und ich lebe das Leben. Heute und jetzt. Also ich bin jetzt da.
Mit das ist dir. Wichtig, das ist wichtig. Aber es ist ein Kapitel von einem Buch.
Ja.
Und wir zusammen schreiben heute Abend.
Ja.
Du dies und ich meins. Vielleicht das gleich. Was hat es für einen Titel?
Und jetzt?
Und jetzt? Wie geht es weiter? Nein, ja. Ich finde es sehr spannend, mit dir zu diskutieren. Auch wirklich Themen, die aus dem Leben sind. Und ein Thema, das wir letztes Mal nach der Sendung angesprochen haben, ist ja das gewesen, dass wir in einer Welt leben, wo halt extreme Unterschiede sind. Der Lohnschere, wir haben arm, reich, das geht immer weit auseinander. Du wohnst in einem Kanton, wo es ganz extrem ist. Kanton Zug ist ja mittlerweile fast kein Schweizer, kann dort mit einem normalen Einkommen leben. Mhm. Die 36, habe ich gelesen, die 36 grössten Schweizer Unternehmen haben einen Lohn, hast du aufgeschrieben, einen Lohnschere von 1 zu 143. Das ist ja Wahnsinn, oder? Und dann kommt das Wort. Teilen. Mhm. Ist das Teilen unserer Gesellschaft vergessen gegangen, verloren gegangen? Sind wir noch fähig, untereinander uns wirklich so bis mit so umzugehen und auch irgendwie Einkommen zu teilen, dass wir gemeinsam leben können? Sorglos?
Es ist ein riesiges Thema. Die Schere ist die Schere hat es schon immer gegeben. Ich glaube, wenn man so zurückschaut, würden die wenigsten im Mittelalter leben. Weil da hast du dann wirklich...
Die Schere ist schon okay, Marco, aber die Schere ist glaube ich, also mein Gefühl...
Es ist heute eine andere Art von Dekadenz. Aber ich stelle sehr oft fest, dass unfassbar reiche Leute eigentlich, gut, natürlich aus steuertechnischen Gründen auch Stiftungen haben, aber trotzdem ihr Geld auch unter die Leute bringen. Ich meine, der Kanton Zug überlegt sich im Moment, glaube ich, wie sie eine Milliarde jetzt könnten, wo irgendwie einsetzen, weil wir einfach Überschüsse haben ohne Ende. Was ich schlimm finde, ist im Prinzip, dass es für Leute, die im Kanton Zug geboren sind, fast nicht mehr möglich ist, dort eine Wohnung zu mieten oder ein Haus kaufen, kannst du eh vergessen. Also ich habe das grosse Glück gehabt, dass ich irgendwie noch...
Man redet immer von dem Wohlstand, oder? Ja. Von der Wohlfahrt. Oder Wohlstand ja. Ist ökonomisch gesehen, ja. Es ist Geld da. Aber die meisten Leute, die wenn man Wohnungsknappheit ist ein grosses Thema geworden. Mhm. Und um das Thema nochmal aufzugreifen, früher war alles ähnlich, aber früher konnte man mit weniger Geld wahrscheinlich mehr machen. Das ist auch nicht mehr möglich heute, oder?
Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, ich glaube, die Sozialität war eine andere. Schau, Darum sage ich, ich bin mit einem Haufen Tanten und Onkeln aufgewachsen. Es hat keine Kita gegeben. Kita sind eigentlich die Leute, die dafür gesorgt haben, dass Kinder ein soziales Umfeld haben. Mhm. Und ich würde gerne in gewissen Bereichen wieder dort hineingehen. Ich meine, es war eine Zeit lang ja verwerflich, dass man gesagt hat, was sind Sie, eine Hausfrau? Also, und dann ist das ja eigentlich immer sehr belächelt worden. Heute sage ich immer, wenn es möglich ist, dass man das Jobsharing machen kann und Kind hat entweder eine Mami oder ein Papi, wo ein Teil daheim ist, weil die Werte werden ja über die Eltern weitergegeben, auch eben Liebenswürdigkeit teilen, füreinander da sein. Und wir hätten die Möglichkeiten alle, aber was ich halt wahnsinnig finde, für was, dass wir in der heutigen Zeit Geld ausgeben, wo wir anders könnte einsetzen. Ich bin jetzt ganz blöd gesagt, ich bin auch bei Panzergrenadier gewesen. Ich habe meine Dienste gemacht, ich habe das auch noch cool gefunden, mit anderen Sozialitäten zusammenzukommen. Aber wenn ich das so ein bisschen angeschaut habe, habe ich gefunden, ja, also, von mir aus kann man das auch abschaffen, weil ich finde, die Kohle kannst du brauchen für Völkerverständigung. Und natürlich sagt jemand, oh, das ist aber sehr naiv, lieber die eigene Armee in der Hütte, wieder eine fremde Armee. Aber auch dort wird bereits schon wieder mit einer Angst gespielt. Und ich sage mir immer, Leute, die gereist sind und einen Haufen Freunde haben in verschiedenen Ländern, sagst du dir, ich lerne verschiedene Kulturen kennen, ich lerne verschiedene Leute kennen, ich tausche mich aus, ich schaue dafür, dass der im Land bleiben will, vielleicht kann ihn unterstützen, persönlich, privat, die meisten wollen ja nicht weg. Und das Geld ist vielleicht viel besser eingesetzt, wenn ihr jetzt mit diesen 5%, die sie ja in NATO wehen, das sind ja hunderte von Millionen, das sind ja Billionen, wo ich immer so denke, da könntest du doch viel tolles Zeugs machen. Fordert aber von der Politik Innovation und Kreativität. Das Problem ist aber, dass nicht einmal Politiker immer schuld sind an einer Situation. Eben auch, jetzt, ob man Wohnungen überkommt oder nicht. Sondern wir wählen ja diese Leute. Also wir, darum sind wir auch angehalten, uns zu beteiligen und einmal zu überlegen, wie können wir das auf den Weg bringen, dass es möglich ist. Zum Beispiel mein Sohn, der Graphic Designer ist und irgendwie knapp 6'000 Franken verdient brutto, dass er im Kanton Zug sich eine Wohnung leisten und allenfalls mal eine Familie gründen kann. Wo du merkst, das ist gar, also bei denen,
das ist genau das Problem,
das ist ein riesen Problem. Ich liebe Expats. Das Problem ist auf die treiben die Preise dermaßen. Ich bin Oberäger in daheim. Ich habe Gott sei Dank zu einer Zeit können ein Haus kaufen, wo niemand hat wollen kaufen, weil du musst 67 Stegen rauf. Da hat sich jeder gesagt, das mache ich nie. Ich brauche einen Lift. Das war mein grosses Glück gewesen. Das Haus hat heute das Dreifache wert. Also ich bin steinreich. Aber ich will ja dort wohnen bleiben. Und jetzt gibt es so die Möglichkeit, dass du sagst, okay, weißt du was, ich könnte das Haus, weil die Kinder ja dann auch irgendwann mal ausfliegen, abreißen und dann vier Wohnungen machen, wo man es so vermieten kann, dass es für Leute da ist, wo dann das sich können leisten und leben und eine schöne Aussicht haben. Und natürlich kommst du dann du dort selber in die Petrouille, wo du sagst, ja, warte jetzt mal, aber wenn ich, ich glaube, der Wille, dass man etwas verändern will, ist da. Die Frage ist aber immer, würde man es dann selber auch machen?
Wie, das ist ja genau die Frage, oder?
Wie sehr bin ich bereit zu teilen, oder?
Also, teilen heisst nicht immer 50-50. Teilen heisst einfach, also teilen heisst vielleicht nicht 1 zu 143.
Ja.
Das ist vielleicht ein bisschen weiter weg, aber wo findet man den Weg? Also was muss gemacht werden, damit man die Probleme alle, die wir jetzt haben mit Wohnungs, genau das Problem von deinem Sohn. Was müssen wir machen?
Also, ich sage, wenn er das Glück hat, dass er auf eine Familie zählen kann, jetzt wie
uns, das ist klar, ja.
Dann ist aber, schon viel geholfen. Ja. Und wenn das die familiäre Segment würde stimmen, ich glaube, da könnte man recht viel machen. Es klingt jetzt auch blöd, es gibt Häuser und da gibt es eine Ausnutzungsziffer, wo du sagst, das ist eigentlich total blöd, da steht ein Haus in einem grossen Stück Land. Und eigentlich könntest du es so bauen, dass vielleicht 2 oder 3. Also wir träumen immer davon, mit meiner Ex-Frau, weil meine Frau ist mit meiner Ex-Frau sehr befreundet, haben sie immer gesagt, eigentlich wäre es
cool, das
man hätte, ja, das ist eine längere Geschichte. Nein, die beiden haben ja nie miteinander in dem Sinne etwas zu tun, also, was unsere Trennung voneinander, aber ich habe mit meiner Ex-Frau Kind großgezogen und für mich hat es die Familie auch immer gegeben. Darum bin ich dann ein, zweimal gescheitert in einer Beziehung, weil die das sich einfach nicht können vorstellen konnten, dass man noch für eine Familie schaut und für eine Ex-Frau schaut. Weil ich habe sie ja mal geliebt und wir haben miteinander Kinder auf die Welt gestellt. Und es ist jetzt eine sehr lange Geschichte zu erzählen, aber wir haben uns immer gerne gehabt. Und darum hat sich dann das in der Maya ganz tolles kennengelernt. Und wir sagen immer, es wäre eigentlich cool, man hätte ein Haus, wo alle könnten, so wie leben.
Generationenhaus.
Ein Generationenhaus. Ja. Das wäre irrsinnig. Ich weiss, bei meinem Grossvater ist der Onkel Hans, das war so ein schräger Vogel, der hat dann halt auch in diesem Haus gewohnt. Und da hat man sich... Und das war nicht so, dass das alles lässig war. Aber man hat sich anders arrangiert und auseinandergesetzt. Und vielleicht ging es einmal dort an, dass man sich überlegt, wie könnte man das alles gut und sinnvoll gestalten, dass man eben den Druck nicht hätte, so, nur Geld zu verdienen, dass man ein Dach über dem Kopf sich leisten kann. Das Problem ist aber, dass unsere Gesellschaft ja so aufgestellt ist, man will mit den Alten nichts mehr zu tun, also schiebt man sie ab ins Altersheim. Die Jungen wollen für sich sein, also man teilt keine Wohnung mehr mit den Eltern.
Man lebt so aneinander vorbei.
Man lebt eigentlich aneinander vorbei. Also, die Eltern müssen zu den Hütten rausrühren. Ich wäre, glaube ich, heute. Ich würde noch heute dort wohnen. Aber meine Freundin hat das nicht so cool gefunden.
Schauen wir nach vorne, Marco. Dein grosser Traum, was ist noch?
Ja, die 20 Sommer, wo ich das Gefühl habe, schöne 20 Sommer, ich sage, wenn die Gesundheit mitmacht, die will ich so gut leben wie möglich. Ich will auch nicht, ich will wirklich nicht, und das hat mein Vater schon gesagt, ich will nicht irgendwann einmal in einem Rollstuhl sitzen und vor mich herangäufern. Mhm. Dann will ich lieber Gnade haben, was sich ja jeder wünscht, eigentlich, dass so mit einem Schnipser zum Leben ausgehst. Und, aber bis dahin eigentlich noch, ja, so gelebt hast, dass man nicht Mitleid haben muss oder ein Pflegefall wird. Mhm. Ich sage, das ist eine grosse Gnade. Mhm. Für das bete ich wirklich. Mhm. Also ich habe eine gute Verständigung, einen guten Draht zum Herrgott. Ohne, dass ich weiss, wie er aussieht. Also ich glaube immer, dass der Herrgott eine Frau ist. Weil,
Du redest auch, du betest auch, respektive du redest auch einen Tag zu ihm?
Ja.
Was machst du dazu? Einfach so deinen Alltag erzählen und was du erlebt hast? Und
nein, ich bedanke mich einfach für schöne Begegnungen, für das, dass ich gesund bin. Ich wünsche mir so ein Vertrauen und eine Leichtigkeit, dass meine Kinder gesund bleiben, wenn sie ins Leben rausgehen. Weil, wenn du jemanden gerne hast und der geht weg von dir, kannst du ihm eigentlich nur noch das Püte Gott hinein anschicken. Mhm. Weil in dem Moment hast du ja eh keinen Zugriff mehr. Mhm. Und dann musst du im Vertrauen leben, dass alles gut kommt. Mit dem Vertrauen lebe ich auch. Darum ich sage, so schwarz manchmal die Welt geschrieben wird, so hell sehe ich sie auch, weil ich das Gefühl habe, es gibt so viele gute Seelen, so viele gute Menschen, es gibt so viel Schönes zu sehen und zu erleben. Das kommt gut.
Wenn du ganz allein bist im Stillen, hast du auch mal Angst?
Ja, das ist ein Erdbeertörtchen, das ich versteckt habe zum Kühlschrank. Ich habe keine Angst. Ich bin wirklich sehr angstbefreit. Ich habe nur eine Angst. Das ist wirklich, das hat mit den Kindern und mit meiner Frau zu tun. Dass, also gerade bei Kind. Ich habe das erlebt bei meinem Freund, der hat seinen einzigen Sohn, der war 60, über einen tödlichen Unfall verloren. Und das bringt dich ja in eine Existenzkrise rein. Also wo du dich selber fragst, will ich weiterleben? Und ich wüsste nicht und ich will das nie erleben. Meine Mami hat das auch schon immer gesagt, ich will immer vor euch gehen, ich will das nie erleben. Ich glaube, das ist die einzige und grösste Angst, dass wenn ich mal nicht gut schlafen kann und dann fange ich an, vor euch zu überlegen, wartet mal, die gehen morgen in die Body und dann schubsen sie sich von 5 Meter ab und dann ist irgendwie drunter. Dann muss ich aufstehen. Weil das mal, dort komme ich in so eine Situation rein, wo ich Angst entwickle. Und dann gilt es eben wieder, Vertrauen.
Kommt alles gut.
Es kommt alles gut, ja. Ist ja so. Darum ich sage, man muss heute und jetzt wirklich geniessen. Und wirklich auch schätzen.
Und heute und jetzt sind wir da. Am Ende des Lebens, wir haben das Buch schon ein paar Mal angetönt, Kapitel. Ja. Was hat dein Buch für einen Titel?
Wen es interessiert. Also es ist wirklich so, mich hat gestern einen Freund gefragt, und Frage, willst du nicht mal ein Buch schreiben? Dann habe ich gesagt, was soll ich denn erzählen? Ich erzähle ja eh schon viel. Und die Kapitel, die wirklich spannend wären, die erzähle ich vor meinen Kindern. Damit sie wissen, woher sie kommen und warum sie so funktionieren. Und Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass ich einfach den Respekt habe vor anderen Menschen, dass ich finde, das muss jetzt nicht jeder wissen. Ich habe ja auch dunkle Seiten bei mir. Also es ist ja prägt mein Leben von Licht und Schatten. Und es gibt ein paar Sachen, die ich finde, die darf meine Familie wissen.
Aber das braucht es ja auch, oder?
Braucht es auch. Und es gibt dann ein paar Kapitel, die nur ich schreibe. Muss niemand etwas wissen.
Schon?
Ich behalte es für mich.
Das ist genau der Zeitpunkt, um darüber
zu reden. Ja, machen wir nachher. Nein, aber nein, wo ich witzigerweise über diese Sachen rede ich mit Leuten, die ich zum Beispiel in einem Zug treffe. Man kennt sich nicht, man hat aber eine Reise von 2-3 Stunden.
Also du kennst sie nicht?
Nein, die kennen mich auch nicht. Und man kommt ins Gespräch.
Ja.
Und dann redest du plötzlich über so Sachen, über Abgründe. Und du weißt, er steigt aus und ich steige aus. Und man hat keine Ahnung eigentlich voneinander. Aber man hat über die Abgründe können reden. Ich rede über gewisse Abgründe nicht, weil ich würde vielleicht Angst meiner Frau oder wem auch immer Angst einjagen. Oder du gehst mal zu einem Psychiater und redest dann über die Abgründe. Und wenn er dann noch eine Antwort kann geben kann, dann weisst du, okay, ich bin nicht der Einzige, der über die Abgründe... Ich glaube, jeder hat so seine eigenen Geschichten. Und dort muss man sich oft überlegen, wie gehe ich damit um? Ich will noch einmal durch ein offenes Buch sein, aber ich denke mir manchmal auch, es ist auch gut, wenn Sachen bei einem bleiben. Völlig okay.
Man kommt allein, man geht allein.
Ja.
Es sollen Sachen auch für sich selber bleiben. Bereust du etwas?
Nein. Ich denke mir immer, was ich bereue. Also, das heisst nein. Es gibt Sachen, die ich nicht schön finde, wo ich mich entschuldige und wo ich bedauere und wo ich jemandem weh gemacht habe. Das bereue ich. Aber, jetzt kommt es aber, hätte ich das nicht gemacht, genau die Sachen, wo ich jemanden verletze, würde ich heute nicht da sitzen. Der Weg hat mich genau über jede Aktion, die ich im Leben gelebt habe, genau dahin geführt. Ich habe einmal ein Buch geschrieben, auch für einen Film, die DVD meines Lebens. Es geht dort darum, was wäre gewesen, wenn. Ich habe meine Frau nur im Lift getroffen, weil mein Schnürsenkel ist los gewesen und ich musste die Schuhbänder noch einmal binden. Und ich habe den Lift, den ich eigentlich nehmen wollte, habe ich verpasst. Hätte ich den Lift genommen, wäre ich in den Lift eingestiegen.
Aber es hätte so sein müssen, oder?
Ja,
also Zufall gibt es nicht. Zugefallen.
Zugefallen, vielleicht. Mhm. Und ich sage darum immer, alles, was wir machen, wir sind viel, viel wichtiger in dem Sinn, weder was wir glauben. Wenn du dich entscheidest, jetzt aufzustehen und schnell aufs WC gehen und wieder retour gehen, erzähl mir von dem Moment an eine andere Geschichte. Und zwar für alle. Weil das hat für alle einen Einfluss. Das ist wie der Stein, den du ins Wasser rührst und dann gibt Wellen. Ja. Und ich glaube eben, dass wir jetzt ein Rädchen sind in einem ganzen Grossen. Von dem her ist Religion oder ich sage, ein Glaube schon noch etwas Spannendes, etwas Tolles. Weil wir sind, glaube ich, etwas ganz Kleines, aber etwas ganz Wichtiges in einem grossen Ganzen.
Und wenn wir davon ausgehen, es gibt keine Zufälle. Du hast gesagt, du bist gläubig. Ich glaube auch an etwas da oben. Mhm. Wir werden geleitet, wir werden geführt. Glaubst du das?
Ja, das ist eben die Frage. Ich glaube, dass der Herrgott eben alle Optionen aufgetan hat. Wir haben Milliarden von Billionen Möglichkeiten. In dem Film «DVD meines Lebens» ja. Ist der auch gestorben. Wegen einem Unfall. Also er liegt dann in einer Intensivstation, eigentlich im Wachkoma. Und ist dann aber bereits schon beim Operator. Der Operator ist eigentlich der Petrus. Und er fragt ihn dann auch, ja, und was hat Ihnen gefallen? Und sagt, ja, ist eigentlich gut, dass ich jetzt gestorben bin, weil ich habe kein gutes Leben gehabt. Irgendwie. Also gutes Leben gehabt, aber ich bin eigentlich nicht so ein ekelhafter Sieg geworden. Und dann sagt er, okay, was hätten Sie denn verändert? Er sagt, ja, was hätte ich verändert? Vielleicht hätte ich dort einen anderen Job genommen. Dann sagt er, okay. Und dann fährt die ganze so eine Bibliothek von DVDs aus. Aber Milliarden. Dann sagt er, was ist das? Das ist ihr Leben. Was ihr Leben? Ihr Leben. Dann sagt er, aber das sind ja Milliarden. Ich meine, das ist das Leben der Menschen, oder? Mhm. Ich meine, es gibt nur eine DVD von meinem Leben. Dann sagt er, nein. Milliarden. Unendlich. Unendliche Möglichkeiten. Und dann fährt er die verschiedenen Leben anschauen. Und kommt immer wieder zum Schluss. Aber wo begegne ich meiner Frau? Wo sind meine Kinder? Die sind nur dort, wenn sie das so gelebt hätten. Und ganz zum Schluss ist die Essenz eigentlich, was ist ihnen wichtig? Und er sagt, dass ich mich von meiner Frau an dem Morgen verabschiedet hätte, sie in den Arm genommen hätte und gesagt habe, ich liebe dich. Das würde ich noch. Und dann kann er das noch einmal machen. Und dann denkst du natürlich, er stirbt nicht. weil der Lastwagen fährt dann vorbei. Aber sie endet wieder, genau am gleichen Ort. Und der Witz ist von dieser Geschichte, sie endet nur, und das ist ein bisschen der komische Faktor, weil sie ein technisches Problem hatte, bei Minute X, wo er gestorben ist. Und dann sagt Peter, okay, und dann sehen wir uns später mal. Und in dem Moment kommt er zum Wachkommen aus, wo sie eigentlich drinnen, sich entscheiden, wir ziehen den Stecker. Und darum sage ich, wir haben Milliarden, Billionen von Möglichkeiten.
Wir können es selber entwickeln.
Wir können selber entscheiden.
Und das wir schreiben uns, beim Buch, wenn wir beim Buch bleiben, wir schreiben das Buch selber.
Ja.
Wir schreiben unsere Geschichte auf dieser Welt.
Das machen wir.
Ja.
Also darum, ich glaube...
Und das heutige Abendkapitel haben wir bereits besprochen. Was ist das nächste Kapitel, das du auftauchst?
Ja, einfach, dass ich neugierig bleibe. Ich, wie gesagt, mein Leben besteht aus Neugier. Das wünscht ich den Kindern auch viel mehr in der Schule. Weil die Lehrer haben ja die grosse Chance, dass sie Seelen dürfen, an die Hand nehmen, mit denen gemeinsam Türen aufstoßen, ihnen Mut machen für eine schöne Welt, für eine Welt, die auch Risiken birgt, Gefahren hat, aber die spannend ist. Und ihre Talente, ihre Fähigkeiten entwickeln. Ich meine, Lehrberuf ist ein irrsinniger Beruf. Und ich finde, wir müssen die Neugier auch als Erwachsene hochhalten, dass wir weiterhin neugierig sind und eben wie gesagt auch
immer wieder weiterschreiben in den Buch und nicht in den Tag hineinleben und irgendwie sagen, jetzt ist mal, die Pension ist ein gutes Thema gewesen vorher, einfach, jetzt sind wir einfach da und machen nichts mehr. Das ist eine gewisse Zeit gut, aber wir sind da, um etwas zu bewegen im Leben. Okay?
Ich habe gestern eine gefragt, sag mal, du kommst nächstes Jahr Pension über die AHV. Was machst du mit dem? Habe ich gesagt, ja, mit dem kann ich etwa in Bad Ragaz, glaube ich, etwa 10 Golfrunden kaufen. Mich interessiert, also wie gesagt, das ist auch so etwas. Ich glaube, es gibt einen Haufen Menschen, da gehöre ich auch dazu. Ich habe ja so viel können machen in meinem Beruf. Ich würde eigentlich, ich plädiere immer für die Menschen, die selber in der Lage sind, ihr Leben auch im Alter können selber zu gestalten. Die sollten einfach sagen, hey, ich gebe meine AHV ab für die Leute, die es wirklich brauchen. Ich glaube, das ist, was ich immer gemacht habe, ist, wenn ich eine erfolgreiche Tour hatte, habe ich immer so 2-3 Vorstellungen für einen guten Zweck gespielt. Mhm. Das habe ich den Leuten aber nicht gesagt. Weil ich finde, das muss man nicht an grosse Glocken hängen, aber da kommen doch ein paar 10'000 Franken zusammen. Oder ich spiele in einem Theater, wo ich früher noch spielen konnte. Die Einnahmen sind nachher ins Theater gegangen, dass junge Künstler wieder auftreten und einen Lohn haben. Darum habe ich immer so ein bisschen Lampen mit den Kulturkommissionen, weil ich sage, es geht mir auf den Senkel. Wenn ihr mir jedes Mal sagt, wenn ich einen Antrag stelle, und ich stelle ganz wenige Anträge, also für ein Projekt jetzt im Kanton Zug, habe ich gesagt, hey, ich mache eine Vortragsreihe für die Schüler. Und die können, da mache ich 2 Stunden einen Vortrag zum Thema Showbusiness, Bloggers, Influencer. Und nachher können sie dann 4 Vorstellungen besuchen von einem grossen Musical. Und das ist gratis. Und der Kanton, habe ich auf angefragt, ob sie mir helfen bei der Vorproduktion. Natürlich hat die Kulturkommission abgesagt, weil wir ein kommerzielles Unternehmen sind. Und ich sage immer, kommerziell sind wir dann, wenn wir Erfolg haben. Wir müssen 40'000 Karten verkaufen bis zum Break-Even. Und wichtig an diesem Projekt ist ja, dass wir etwas bringen, wo die Leute trauen, ins Theater zu gehen und sich nachher sagen, hey, weißt du was, ich gehe etwas anschauen, das vielleicht vom kulturellen Anspruch schwieriger ist. Oder wir schaffen Arbeitsplätze, wir geben Musiker, Schauspieler, Techniker die Möglichkeit, ein Auskommen zu haben und wieder Steuern zu zahlen. Und darum sage ich immer, auch bei der Filmförderung, da haben mich natürlich dann wieder Kollegen fast geißelt, da habe ich gesagt, wenn ihr einen Film macht und ich komme vom Staat Geld über und der Film ist erfolgreich, dann finde ich, sind wir verpflichtet, von dem Erfolg wieder etwas zurückzugeben. Das kommt nicht gut bei Kulturschaffenden.
Das ist schon klar, aber...
Oder? Und das ist aber das Teilen, wo ich sage, wenn jemand Erfolg hat, gibt er etwas von seinem, vom Erfolg wieder zurück. Weil,
wie gesagt, es hat
einen Haufen Leute
gegeben. Marco, 1-143 haben wir aufgeschrieben.
1-143?
Ja.
Okay, gut.
Das ist eben genau, wenn man Erfolg hat, kann man etwas zurückgeben. Möchte jetzt auch nicht gross mit thematisieren.
Ja, Gott sei Dank.
Können wir schaffen dran.
Das ist fast noch verrechnet bei mir. Das war das Einzige, was ich schade gefunden habe. Ich habe eigentlich immer aus diesen Projekten, die ich gemacht habe, wieder Gelder generieren können, die ich für andere Projekte einsetzen konnte. Und natürlich, wenn so etwas passiert wie Corona und du natürlich in der Presse oder mit den Schlagzeilen so aufgeführt wirst, dass du eigentlich ein Film von der Gesellschaft wirst, verlierst du 60-70% der Zuschauer. Heisst, und ich lebe immer noch, also klagen auf hohem Niveau. Ich spiele halt nicht mehr 9-mal Zürich im Volkshaus, sondern nur noch einmal. Und wenn du 9-mal spielst, dann kannst du von diesen 9-mal einen richtig schönen Teil auf die Seite tun und andere kulturelle Projekte unterstützen. Das ist ein Stück weit weggegangen, hat mich aber kreativ gemacht, dass ich jetzt mit Investoren arbeite. Es ist alles, was negativ
es
ist.
Es ist für etwas gut. Etwas,
es hat immer etwas
Gutes. Und es gibt kein Scheitern, es gibt nichts Negatives, sondern es sind immer Chancen.
Es sind immer Chancen, immer. Ja. Wir haben immer Chancen.
Marco?
Ich mache nachher eine Kollekte.
Ah? Ja.
Nein, vergessen.
Bleiben wir doch beim Buch. Ist es Zeit zum Aufhören? Hast du noch etwas zu erzählen?
Ich glaube, von mir aus ist fast alles gesagt. Wenn mir jemand nachher noch beim Pneuwechsel hilft, dann bin ich froh.
Ich würde sagen, ein Schliessensbuch
für dich. Ich finde es auch.
Danke vielmals, dass du da warst.
Merci
vielmals. Dank, Marco.
Danke vielmals. Merci. Merci vielmals. Danke.
Gut. Ja. Marco, danke viel mal für deine Offenheit und deine spontane Entscheidung, zumindest bei der ersten Probe, Mutprobe, ersten Podcast da zu unterstützen und dabei zu sein. So wirklich total unkompliziert angefragt. Ja, natürlich, komm, ankommst, schnell dir das Lokal zeigt. Da war abgeliefert. Sehr inspirierend, sehr tief gewesen.
Merci.
Wie erwartet, wie vom Reto immer. Ja. Analysiert und geführt. Danke vielmals, Reto.
Ja.
Wir haben noch ein kleines Geschenk vom Reto, von mir und vom ganzen Team.
Danke vielmals.
Ist ein wie Pinot Noir, Rosé und Federweiss. Mhm. Je zwei Flaschen aus der Region.
Wow. Vielen Dank.
Sind Verwandte und Freunde, die das machen. Ja, sind gut. Mhm. Man kann das nochmal kontemplieren.
Daheim, im Heimfahren ein bisschen ölen, genau.
Ja. Ja.
Danke vielmal.
Ihr müsst vielleicht noch sagen, dass ihr das nächste Mal.
Ja, genau.
Danke, der Profi gibt uns Tipps.
Genau.
Wir sind beim ersten Mal. Er hat gesagt, wie war es da mit dem Sanitär, der schweißelt, wenn er reinkommt, dann sollte er vielleicht ein bisschen Angst haben. So ist es mir heute gegangen. Wir haben so etwas noch nie gemacht, ist das erste Mal. Es ist im Großen und Ganzen sehr gut gelaufen. Mit den ersten technischen Störungen. Aber es hat alles geklappt. Danke vielmals. Das nächste Mal ist 21. August. Willst du machen?
Genau, 21. August, im gleichen Rahmen. Dann zu Gast ist der Arnold Gurto. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also, wer Freude hat, kann jetzt schon sich anmelden. Ich glaube, das ist halt schon.
Wenn ich Zeit habe, komme ich im Fall auch.
Marco ist auch wieder da, haben wir gehört.
Aber als Zuhörer.
Genau.
Ich liebe den Arnold. Das ist cool, dass ich.
Bleibst du noch ein bisschen da?
Ja, gerne. Und wenn jemand Fragen hat oder was auch immer, ich stehe zur Verfügung. Wenn jemand unbedingt ein Bild machen will, wo er sich nachher das Leben versichert, ein Selfie, könnt ihr auch machen. Hey, ich bin Rima, mit dem. Also, ich bin einfach noch ein bisschen da.
Ja.
Danke.
Nochmal vielen Dank. Grossen Applaus.